Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen, heute an diesem wunderschönen kalten Donnerstag. Und Michael und ich, wir haben uns ein großes Programm vorgenommen. Wir haben zwei große Teile vor. Wir wollen zunächst einmal auf einige aktuelle Sachen, auf aktuelle Themen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eingehen und haben dann im zweiten Teil einen kleinen Ausblick, ein Interview mit einem Berufsschullehrer geführt zu Möglichkeiten der beruflichen Bildung hier in Thüringen. Und unser Kollege Dieter Gebhardt wird ein bisschen erläutern, welche Möglichkeiten es in der dualen Ausbildung an Berufsschulen hier in Thüringen gibt. Aber zunächst, Michael, werfen wir einen Blick auf die Leipziger Buchmesse, die vom 15. bis 18. März 2018 in Leipzig stattfindet, wie der Name sagt. Und diesmal ist die GEW auch ganz intensiv vertreten. Das war sie in den letzten Jahren zumindest schon als Bundesorganisation mit der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien immer wieder vertreten. Aber diesmal ist die GEW mit Ständen oder mit einem großen Stand und vielen Veranstaltungen vertreten. Und da wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern kurz ein paar Hinweise geben, denn sicherlich werden eine Reihe von Lehrerinnen und Lehrern und auch Erzieherinnen die Chance nutzen, um sich auf der Buchmesse in Leipzig an neuer Literatur zu orientieren.
Genau, das hoffen wir, dass das so ist. Laut Statistik der Buchmesse, die das jedes Jahr messen, gibt es wohl über 30.000 Pädagogen, die diese Buchmesse besuchen in diesen 4 Tagen, was eine immense Zahl ist. Der größte Teil kommt wahrscheinlich natürlich aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, aber auch ein größerer Teil, mehrere tausend Pädagogen aus Thüringen. Und weil das so ist, gibt es auf dieser Messe schon seit vielen Jahren eine eigene Halle, die sich mit pädagogischen, didaktischen und methodischen Fragen beschäftigt, wo die ganzen Schulbuchverlage, aber eben auch die Interessenverbände zugegen sind und alles, was sozusagen zum Thema Bildung, Pädagogik, Schule, Hochschule gehört und in Buchform irgendwie vorliegt. In Buchform heißt jetzt nicht mehr nur Papier, sondern auch elektronisch. Das wird dort an Neuerungen vorgestellt und ansonsten ist der übliche Messebetrieb wie in den anderen Hallen auch mit vielen kleineren Veranstaltungen dazwischen. Da gibt's Cafés und so weiter. Also wer da Lust und Zeit hat, wer überhaupt auf der Buchmesse sein wird vom 15. bis 18. März, wie gesagt, der komme gern vorbei. Dies ist die Halle 2 und wir stehen dort bei einem Stand, der heißt E204. Das ist relativ mittig und wir haben, wie du gerade erwähnt hast, den Stand aufgeblasen, würde ich jetzt mal sagen, weil diese Gruppe, die sich mit der Jugendliteratur beschäftigt hat, die ist schon seit vielen Jahren dort und den Stand haben wir einfach jetzt mal verdoppelt und die Kollegen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen arbeiten da zusammen, betreuen den Stand, weil es dort eben viele Pädagogen gibt, die einfach vorbeikommen und Fragen haben, sich auch beraten lassen wollen in gewerkschaftlichen Zusammenhängen. Genau, und da stehen wir. Und das machen wir Thüringer Kollegen an dem Freitag, also an dem 16. März, aber das ist relativ egal, wann man hinfährt, weil es stehen immer GEW-Kollegen dort, die ein offenes Ohr haben.
Und gerade zur Buchmesse gibt es natürlich breit gefächerte Themen, da Schule und Buch im Prinzip nach wie vor nicht zu trennen sind, egal in welcher Form. Und das betrifft nicht nur den Literaturunterricht, sondern auch die ganzen Fachunterricht mit den entsprechenden Fachbuchangeboten und in den ich muss mal sagen, Schulbuchverlagen hat es sich ja in den letzten 30, 40 Jahren bewährt, zu den Schulbüchern auch noch jede Menge Begleitmaterialien, nicht nur in gedruckter Form, sondern auch in didaktischer Form, in Form von Spielgeräten, in Form von experimentellen Baukästen und so weiter zu ergänzen. Mhm. Und das ist sicherlich lohnenswert, dort mal reinzuschauen, denn das bekommt man so über Katalogstudium meist nicht mit, welche Details dort noch angeboten sind. Natürlich wollen wir nicht verschweigen, dass alle Dinge, die dort angeboten haben, auch ihren Preis haben. Und da soll es aber vielleicht nicht dran liegen. Man muss ja nicht von jedem Buchverlag was nehmen, aber wenn man sich auf einen mal für einige Jahre oder ein, zwei Jahre konzentriert, kann man da schon Erfahrungen sammeln. Und die Lehrerinnen und Lehrer, das ist also meine Erfahrung, die wissen also schon ziemlich genau, welches Fachbuch von welchem Schulbuchverlag für zum Beispiel Geschichte oder für Biologie oder für Musik besonders geeignet ist und welches gerade nicht.
Ja, genau. Und die große Diskussion, weil du das gerade so selbstverständlich sagst, dass es ja immer noch Schulbücher in Papierform sind, immer das sozusagen Leitmedium in der Schule, dem ist so. Aber das bröckelt eben auch in vielen Bereichen, Stichwort Digitalisierung, wenn das denn mal so kommt, dass die Schulen da sozusagen großflächig mit ausgestattet sind und die Lehrer darin geschult sind, damit umzugehen. Die Schüler können es meistens intuitiv. Dann ist natürlich zu fragen, sind die multimedialen Lernangebote nicht nur eine starke Konkurrenz, sondern lösen die das Schulbuch eventuell ab? Das ist unter anderem ein Thema einer Podiumsdiskussion. Die GEW bietet eine ganze Reihe von Veranstaltungen rund um diese Leipziger Buchmesse oder auf der Buchmesse an. Und eine dieser Veranstaltungen, das ist nur ausgerechnet die wir aus Thüringer Sicht organisiert haben, die findet an dem 16. März, also an dem Freitag statt, von 13 bis 14 Uhr, gibt es im Forum Kinder-Jugendbildung. Das ist also in dieser Halle 2 ein Forum. Dort findet eine Diskussion eben statt. Ist das jetzt die Konkurrenz zum Schulbuch, die multimedialen Lernangebote, und ist die Zeit des Schulbuches eigentlich bereits abgelaufen? Es gibt jede Menge inzwischen sogenannte Open Education Resources, also offene Angebote aus pädagogischer Sicht von Lernmitteln. Da muss man drüber diskutieren. Ist das sinnvoll? Wer macht das eigentlich? Wie wird das überwacht oder nicht überwacht? Weil bei den Schulbüchern zum Beispiel muss ja das Kultus- oder das entsprechende Bildungsministerium die auch freigeben, dass die verwendet werden dürfen. Wie ist das dann mit den digitalen Lernmedien? Passiert das dort genauso? Kann das überhaupt genauso passieren, wenn das ständiger Veränderung unterworfen ist? Das ist ja nichts Statisches. Ne? Wie Wikipedia ändert sich auch ständig. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Veranstaltungen, also zum Beispiel zum Thema dann am 17. März Demokratie in der Schule. Was geht da eigentlich oder geht da noch viel mehr? Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten braucht man eigentlich vielleicht in der Schule? Darüber diskutierten Lehrer, ein Stadtschülerrat, ein Stadtelternrat aus Leipzig, hochinteressante Veranstaltungen. Oder wir stellen vor, wie man, das ist auch eine Gemeinschaftsaktion von Lehrkräften aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, wie kann man eigentlich im Ausland unterrichten? Was muss ich da beachten? In welche Länder kann ich fahren? Welche Schularten sind da überhaupt für mich, kommen da in Frage? Verdiene ich da Euro oder das dortige Geld und wie viel? Wie kann ich mich da ernähren? Wie komme ich wieder zurück in den deutschen Schuldienst etc.? Darüber wird unsere Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen berichten, und das ist meistens ein großer Publikumsrenner, weil es gibt viele junge Leute, die sich dafür interessieren.
Und ein Thema darf natürlich nicht fehlen, das ist die Frage Bildungsfinanzierung, und da gibt es am 15. März von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr ein Forum Lernen im Abrissraum, wie weiter mit der Bildungsfinanzierung, und im Podiumsgespräch Bildungsfinanzierung, marode Schulen in Deutschland werden die GEW-Bundesvorsitzende Marlies Thepe, Sören Pellmann, Mitglied des Bundestages von den Linken, Alexander Kraus, Mitglied des Bundestages von der CDU, und Professor Dr. Thomas Fabian, Bürgermeister für Jugend und Soziales in Leipzig, diskutieren. Moderieren wird das ganze Forum Erik Wolf, Regionalgeschäftsführer des DGB aus Nordsachsen.
Genau, also die ganzen Veranstaltungen, wer sich dafür interessiert, die Veranstaltungen der GEW, die sind natürlich alle gelistet bei den Buchmesse-Katalogen, aber ganz leicht kann man die unter www.gew-thüringen.de einsehen. Nochmal die Einladung, wer sowieso zur Buchmesse fährt oder jetzt vielleicht Interesse hat, kommt vorbei, 15. bis 18. März, und wir sind präsent in der Halle 2.
Und wir machen weiter mit Musik. New Life, neues Leben heißt der Titel, und wir hören einfach mal rein.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.dw-thüringen.de. So, und wir machen weiter mit Fragen zum Bildungsteil. Endlich kann in Thüringen auch flexibel in den Schuldienst eingestellt werden, heißt es in einer Überschrift. Und das ist ein heißes Thema. Wir haben es immer wieder diskutiert. Wir hatten auch in der letzten Sendung dazu Interviewpartner, die über das Dilemma bei der Lehrereinstellung gesprochen haben, worüber auch dann die Tageszeitungen intensiv berichtet haben. Hat sich da jetzt was getan beim Schulamt Mittelthüringen? Ist da ein Ruck durch die Massen gegangen? Sind jetzt Tausende oder wenigstens 20 oder 30 Leute hier in Erfurt in den Schuldienst eingestellt worden?
Na, das war ja bei der jetzigen Einstellungsrunde nicht das Problem. Die 170 oder 177 freien, unbefristeten Stellen, die sind größtenteils auch fristgemäß besetzt werden. Allerdings, und das ist die große Kritik, die wir hatten, aber auch die betroffenen Kolleginnen, die Kommunikation war einfach unter aller Kanone. Man schreibt da was hin und kriegt keine Antwort oder man kriegt eine lapidare Antwort, wir berücksichtigen sie und melden es uns irgendwann und dann fängt sozusagen der potenzielle Arbeitszeitraum an und es hat sich niemand gemeldet und man weiß eigentlich nichts und man hat überhaupt keine Möglichkeit irgendwie bei einem möglichen Wohnortwechsel seine Wohnung zu kündigen oder einen Kindergartenplatz zu suchen etc. Und das alles hängt damit zusammen, dass es bis Ende letzten Jahres sogenannte starre Bewerbungstermine gab. Die Leute mussten sich dann und dann bewerben, dann wurde sozusagen ein starres Verfahren los, wie viel Bedarf gibt es an den Schulen, dann wurde das hin und her gerechnet und so weiter und dann gab es Zuweisungsschlüssel des Ministeriums, ihr weiß bitte so und so viel Stellen, ihr so und so viel an die Schulämter und die haben es dann wiederum an die Schulen ausgesteuert und das war einfach alles, ist sehr unflexibel, sehr starr und sehr spät und jetzt hat es Thüringen geschafft. Wir haben das über Jahre kritisiert, wir und andere. Die haben es geschafft, dass diese Bewerbungstermine weggefallen sind. Die sind jetzt es gibt eine neue Einstellungsrichtlinie, die ist jetzt veröffentlicht worden und die gibt es nicht mehr, diese festen Termine. Das heißt, auch die Schulämter freuen sich darüber, weil wenn jetzt zum Beispiel absehbar ist, dass zum 1.8. ein Lehrer aus Altersgründen ausscheidet, Mathe-Physiklehrer Gymnasium XY, und man muss die Stelle neu besetzen, weil am September haben die Kinder auch wieder Unterricht. Man weiß, dass dann Bedarf entsteht. War es bisher so, dass jemand sich bewerben musste im Mai und dann hat er irgendwann im Juni, Juli vielleicht Bescheid gekriegt, dass er zum 1.8. die Stelle antreten kann. Jetzt ist es so, der Bewerber kann sich jederzeit bewerben. Jederzeit. Heute kann er sich bewerben und das Schulamt kann ihm sagen, wir haben zwar jetzt keine Stelle, aber im 1.8., also in 5 oder 6 Monaten, kannst du bei uns anfangen. Wir machen jetzt das Einstellungsverfahren. Wir führen mit dir das Bewerbungsgespräch. Der Personalrat muss zustimmen. Und wir unterschreiben jetzt einen Arbeitsvertrag, der ab 1.8. eben gilt. Jetzt könntest du fragen, das ist doch ganz normal, wie in der freien Wirtschaft.
Würde ich jetzt fragen, ja.
So, und ja, genau, so ist es. Also das, was das Ministerium jetzt sozusagen nachholt, ist eigentlich nur gelebte Normalität im außerschulischen Bereich, sage ich mal. Und dass die das jetzt geschafft haben, das wegfallen zu lassen und jetzt die Schulämter dort viel flexibler sein können und eben auch nicht die besten Bewerber oder Absolventen denen wegrennen, weil sie eben vorher schon in Bayern oder sonst wo einen Vertrag unterschrieben haben. Das erhoffen wir uns und dafür sind die Voraussetzungen jetzt erstmal geschaffen. Es geht nicht um die Anzahl der Stellen, sondern es geht nur darum, wie man mit Bewerbern umgeht, in welchem Zeitraum man wie was macht. Und das ist eben weggefallen und diese Planungssicherheit auf beiden Seiten, sowohl des Schulamts als auch des Bewerbers, die jetzt da ist, die begrüßen wir ausdrücklich. Und ein zweiter Punkt, der dazugekommen ist, der ist nicht ganz so relevant, aber das Ministerium kann theoretisch auch unterjährig einstellen. Bisher gab es immer nur 2 feste Einstellungstermine, 1.2. und 1.8. Ist also ein Kollege verstorben im Mai, konnte die Stelle erst zum 1.8. wieder besetzt werden. Das heißt, 3 Monate war da eben nichts. Wo man sich auch fragt, warum, wieso, weshalb. Das ist völlig unlogisch. Es war aber so. Und das ist jetzt auch weggefallen. Das heißt, es können zu jedem Zeitpunkt Lehrer nachbesetzt werden. Das betrifft den Großteil der Lehrer nicht, weil ein Großteil der Lehrer, der aus Altersgründen ausscheidet, scheidet immer zum Halbjahr oder zum Endjahr aus. Es gibt aber trotzdem Sonderfälle wie Todesfälle zum Beispiel oder Leute gehen in Elternzeit, das gab es noch, Beschäftigungsverbot, sowas. Das kann sofort nachbesetzt werden. Auch dafür ist die Grundlage jetzt gelegt mit der neuen Einstellungsrichtlinie. Alle freuen sich, wir auch, wir haben das Ministerium auch gelobt.
Also hat sich der Druck, der jahrelang auch von der Gewerkschaft und auch von Verbänden und Eltern aufgebaut worden ist, hat sich gelohnt, Gott sei Dank, und hoffentlich bleibt das. Das macht natürlich jetzt so ein bisschen den Himmel grün für weitere Entscheidungen, die noch warten. Und da haben wir natürlich hier bei Bildung in Thüringen auch so den Blick drauf.
Da haben wir den Blick drauf, aber ich wollte dich mal, du warst ja selber mal lange Jahre Lehrer und dann auch gewerkschaftlich arbeitend. Wann habt ihr denn, kannst du dich spontan erinnern, wann ihr das Ministerium mal richtig gelobt habt?
Nee. Gut. Kann ich nicht. Es gab nichts zu loben. Und wahrscheinlich mitunter hat das Ministerium dann auch immer auch von unserer Kritik gut gelebt. Denn loben ist ja das eine, aber Kritik ist ja das auch, was voranbringt und was so ein bisschen Druck erzeugt. Und natürlich muss man sich da auch mal mit der Gegenseite auseinandersetzen. Aber loben, dazu gab es auch wenig Anlass. Also in der Anfangszeit relativ wenig Anlass. Da gab es ja noch Entlassungswellen und Stellenabbau und so weiter und so fort. Da war also viel Bewegung in der Bildung drin, gerade so in dem arbeitsrechtlichen Bereich. Und da gab es wirklich nicht viel zu loben. Hm.
Ein zweites Thema, was wir jetzt noch vor der nächsten Musik ganz kurz ansprechen. Wir hatten bereits öfter mal darüber berichtet, die sogenannten Fachleiter. Das ist eine besondere Sache mal Lehrkraft im Thüringer Schuldienst, weil sie dafür zuständig ist, dass die Referendare, oder bei uns heißen die halt Lehramtsanwärter, ausgebildet werden können. Die haben in diesem Vorbereitungsdienst bzw. Referendariat einen Theorieteil immer am Studienseminar und einen Praxisteil in ihrer jeweiligen Einsatzschule. Und der Theorieteil wird eben von den Fachleitern gemacht. Das sind sozusagen Lehrer, die sich besonders qualifiziert haben, weiterqualifiziert haben, als Fachleiter zu arbeiten und künftige Lehrer auszubilden in dieser Praxisphase. Und die Fachleiter sind in der Regel in einer höheren Besoldungs- oder Bezahlungsentgeltgruppe, weil das eben eine besondere Aufgabe ist, die dauerhaft übertragen ist und die eine Qualifikation voraussetzt. Das ist üblicherweise so. Thüringen macht aus Geldgründen seit 2011 einen Sonderweg. Die sind eben nicht mehr in einer höheren Entgeltgruppe, die kriegen nur eine Zulage gezahlt. In geringer Höhe, das ist ungefähr nur die Hälfte von dem, was sie sonst mehr hätten. Und sie kriegen das auch nur dann, wenn sie ein Referendar haben. Also meldet sich mal kein Referendar, weil irgendwie kein Absolvent da ist, wird die Zulage gestrichen. Das ist hochgradig unattraktiv für die Fachleiter. Deswegen gibt es in einzelnen Fächern einen Bedarf an Fachleitern, den man nicht decken kann, weil sich keiner mehr meldet dafür. Und der Anreiz fehlt. Und wir prangern das seit Jahren an und es macht tatsächlich keinen Sinn, dass die, und warum man das anders macht als alle umliegenden Bundesländer, kann nur die Finanzministerin ergründen. Seitens des Bildungsministeriums gibt es da eigentlich auch keine Argumentation, außer aufs Finanzministerium zu zeigen. Und dafür, wir sind auch an verschiedenen Stellen unterwegs und aktiv und verhandeln da auch mit dem Ministerium, das doch bitte wieder zu ändern in dem üblichen Rahmen. Es geht ja nicht um eine Besserstellung gegenüber anderen Bundesländern, sondern um eine Gleichstellung. Und da hat jetzt eine Kollegin der GEW auch eine Online-Petition an den Thüringer Landtag gestellt. Und wir haben das medienmäßig stark begleitet, über unsere Kanäle mehrfach aufgerufen. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Man braucht dort 1.500 Menschen, die das unterstützen mit ihrer Online-Unterschrift sozusagen. Und dann, das ist jetzt geschafft worden. Seit gestern ist diese Petition, der Petitionszeitraum geschlossen erstmal, also der Unterschriftszeitraum. 1550 ungefähr sind es jetzt geworden. Darüber freuen wir uns sehr, weil jetzt wird es ein Thema des Landtags. Es ist dort im Petitionsausschuss, wird das behandelt. Die holen gegebenenfalls einen Fachausschuss wie Bildungs- oder Finanzausschuss dazu. Auf jeden Fall müssen sich jetzt Landtagsabgeordnete mit der Problematik beschäftigen und damit auch entscheiden, wie sie weiter damit umgehen. Ob sie eine Empfehlung an die Regierung dann geben oder eben nicht. Aber das wird man sehen. Auf jeden Fall ist es jetzt im parlamentarischen Weg gelandet, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Thüringen muss seine Kapazitäten im Vorbereitungsdienst nach oben schrauben, wenn es die Bedarfe der nächsten Jahre decken will. Also die Bedarfe, das heißt der abgehende Lehrer. Da braucht man Fachleiter dazu. Die kriege ich nur, wenn ich die Arbeitsbedingungen attraktiv mache.
Und das sind also diejenigen, die Referendare betreuen, die also quasi die Lehrerausbildung in der letzten Phase betreuen und dann dafür sorgen, dass die jungen Leute auch mit dem entsprechenden qualifizierten Abschluss hier in den Lehrerberuf hineingehen.
Ja.
Wir machen jetzt noch einmal Musik und dann geht es weiter mit dem Thema Berufsschule.
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Und wir machen weiter mit dem Thema Berufsschule und mein Freund Michael hat sich schon verabschiedet aus Termingründen und ich spiele jetzt einen Beitrag mit Dieter Gebhardt, Berufsschullehrer aus Arnstadt. Den Beitrag haben wir vorproduziert.
Gast im Studio ist heute Dieter Gebhardt, Berufsschullehrer aus Arnstadt. Herzlich willkommen, Dieter.
Hallo, ich grüße euch.
Hallo. Wir wollen heute ein bisschen über Berufsschulen plaudern, weil das ja für viele Eltern auch ein Kapitel ist, das nicht so ganz einfach zu durchschauen ist. Denn nach der 10. Klasse, vielleicht auch nach dem Abitur, entscheidet sich der eine oder andere oder während der Gymnasialausbildung, die Schule zu wechseln. Und die Berufsschulen in Thüringen haben ja einen ziemlich komplizierten Prozess hinter sich. Da ist auch einiges zusammengelegt und gestrichen worden, was vielen nicht gefallen hat. Aber ich glaube, so rein von der Ausstattung her sind die Thüringer Berufsschulen spitze.
Das kann man so sagen. Sie sind gut ausgestattet. Die meisten.
Die meisten mit den modernsten
Mitteln. Mit den modernsten Mitteln, Werkstätten.
Du sprichst jetzt aber nicht nur von staatlichen Berufsschulen, sondern auch von privaten oder sprichst du nur von staatlichen?
Ich spreche jetzt mehr von den staatlichen. Mhm. Die Ausstattung der freien Schulen, das kann man nicht so überblicken. Das bekommt man nur mit, wenn man dann die Berufsausbildung bei denen sich mal anguckt, weil wir dort die Prüfungen teilweise abnehmen.
Mhm. Also ich will das nur mal positiv voranstellen. Da hat also der Freistaat Thüringen Geld in die Hand genommen, um da also auch eine qualitativ gute Bildung anbieten zu können.
Das ist richtig.
Das erstmal soweit. Und nun zu den beruflichen oder zu den Berufsschulen, die es gibt. Vielleicht, Michael, du hast immer noch Statistiken zur Hand. Wie sieht denn das zahlenmäßig aus in Thüringen?
Na, ich habe mir ja eine gute Einleitung ausgedacht, die ich jetzt auch tatsächlich vortragen möchte. Es geht ja erstmal darum, prinzipiell gibt es ja Leute, die Schüler, die aufs Gymnasium gehen oder in Schularten, die zum Abitur führen, die dann in aller Regel auch studieren. Und es gibt halt den großen Bereich Regelschule, Gemeinschaftsschule, in dem die Schüler halt einen Realschulabschluss erwerben können und die in aller Regel dann auch in die Berufsschule gehen. Das ist der Teil, der uns nachher interessiert. Mhm. Ganz kurz zur Quote, weil die hat sich tatsächlich geändert in den letzten Jahren. Also da habe ich recherchiert, 2006 haben in Thüringen die allgemeine oder und die Fachhochschulreife, also Gesamtquote, ca. 40% eines Jahrgangs gemacht. Das heißt, die anderen 60 abzüglich der, sag mal, Förderschüler und Leute ohne Schulabschluss haben Regelschulabschluss, also Realschulabschluss. Das hat sich aber leicht verschoben. 2014, da habe ich die letzte Zahl gefunden, sind das schon ca. 50%. Das ist genau der Anteil der Schüler, der zurückgeht im berufsbildenden Bereich, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und wir sind da in Thüringen mit dieser, sagen wir mal, Abiturientenquote eher im Mittelfeld. Der deutschen Bundesländer, Hamburg, Baden-Württemberg sind da so die Spitzenreiter. Berlin, Bremen, ganz hinten, Mecklenburg, Brandenburg. Genau. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit, also in meiner klassischen Denke war das immer so, wenn man also einen 10. Klasse-Schulabschluss, Realschulabschluss macht und dann gehe ich auf die Berufsschule, das dauert 3 Jahre, duale Ausbildung in aller Regel und das war's, ich habe einen Berufsabschluss. Mhm. Jetzt gibt es aber ganz viele andere Formen auch noch. Was ist denn an deiner Schule? Du bist in Arnstadt an einer staatlichen Berufsschule, Dieter. Was gibt es denn da alles für Möglichkeiten? Was kann man denn da machen und welche Schüler kommen denn in welchen Ausbildungsgang?
Also wir sind ja seit diesem Schuljahr fusioniert mit der staatlichen Berufsbildenden Schule in Ilmenau zum staatlichen Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau. Umfasst also ein sehr breit gefächertes Angebot. Das beginnt beim Berufsvorbereitungsjahr in verschiedenen Ausbildungsrichtungen, geht über die Berufsfachschule zur Fachoberschule, höheren Berufsfachschule, zum Assistentenberuf, zu den Berufen für Benachteiligte. Wir haben also die ganze Palette plus gymnasiale Ausbildung.
So, und jetzt sind die Hörer genauso erschlagen wie ich.
Genau.
Fangen wir mal an. Was ist denn ein Berufsvorbereitungsjahr? Wer macht das?
Das Berufsvorbereitungsjahr gibt es in mehreren Richtungen. Das machen alle Schüler, die keinen Hauptschulabschluss auf der Realschule erworben haben, die also ohne Abschluss dastehen. Und das machen jetzt seit 2 Jahren auch unsere Migranten. Aha. Als Ersteinstieg, das Berufsvorbereitungsjahr S, Sprache nennt sich das. Da bekommen sie also eine extra Deutschausbildung noch verpasst in verstärktem Maße. Das Berufsvorbereitungsjahr endet, wenn jetzt alles funktioniert, nach 1 bzw. 2 Jahren mit dem Abschluss der Hauptschule beziehungsweise mit dem Realschulabschluss, je nachdem. Also Entschuldigung, nicht mit dem Realschulabschluss, sondern können dann übergehen in die Berufsfachschule, um dort den Realschulabschluss zu machen.
Genau. Wie viele Schüler sind das etwa, die ohne Hauptschulabschluss dort aufschlagen?
Also für unsere Schule sind das immer im Durchschnitt 2 komplette Klassen. Aber das hängt wirklich regional stark von den Zugangszahlen ab. Es gibt also auch Berufsschulen im Erfurter Bereich, die haben wesentlich mehr Berufsvorbereitungsjahr. Und die regionalen Unterschiede rekrutieren einfach aus der Gegebenheit in den einzelnen Städten.
Also Schüler, die nach 8, 9 Jahren keinen Schulabschluss haben, werden dann in diesen Berufsvorbereitungsklassen erfasst, um sie dann in die nächste Bildungsschiene quasi hineinzuschieben. Das hatte ich nicht gedacht, dass das nach wie vor so viele sind.
Wir hatten eigentlich gedacht, dass mit der Entwicklung der Gemeinschaftsschule das ein bisschen zurückgeht, aber da haben wir uns alle geirrt. Die Zahlen sind relativ stabil geblieben.
Statistik, ich habe sogar eine mitgebracht, jetzt habe ich es auch gefunden. Also ohne Abschluss sind es circa 4% in Thüringen. Ja, ohne Hauptschulabschluss im Jahr 2014, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt nach oben oder unten entwickelt hat, aber circa 4%. Bei wie viele Schüler gibt es? 240.000?
In den Berufsschulen haben wir derzeit 18.000 Schüler ungefähr, die den Abschluss machen. Und insgesamt sind es etwa 52.000.
Und die jetzt keinen nicht mal einen Hauptschulabschluss schaffen, also 9. Klasse Abschluss quasi, das ist zum Teil aus, sagen wir mal, intellektuellen Gründen, aber zum Teil auch aus sozialen Gründen wahrscheinlich. Und die fangt ihr dann auf mit dem Berufsvorbereitungsjahr.
Richtig. Ein großer Bestandteil sind soziale Gründe, muss man einfach so sagen. Vernachlässigung, Elternhäuser, schlechte Entwicklung innerhalb der Realschule, die dann dazu führt, dass trotz möglicher geistiger Entwicklung alles vernachlässigt wurde, leider. Die aufzufangen fällt besonders schwer, weil sie wissen, was sie eigentlich können und das trotzdem das nicht durchsetzen können. Ne? Dann haben wir natürlich auch die, die es nicht schaffen können, die den Realschulabschluss einfach nicht schaffen aus intellektuellen Gründen. Da ist das BVJ ein gutes Fenster, um dann doch noch den Einstieg in den Beruf zu bekommen. Ne?
Am Ende des Berufsvorbereitungsjahres haben die Schüler dann einen Abschluss, eine Prüfung? Oder?
Die haben eine Prüfung und zwar können sie den sogenannten Hauptschulabschluss machen, so wie in der Regelschule, oder den qualifizierenden Hauptschulabschluss. Und das ist dann eben die Grundlage, um in der Berufsfachschule weitermachen zu können und den normalen Realschulabschluss zu erwerben. Besonderheit beider Schulformen ist eigentlich, dass sie bei der Ausbildung grundsätzlich schon eine bestimmte, na sagen wir es mal, berufsqualifizierende Richtung machen können, sodass auch viele Firmen dann sagen, ach naja, gut, den Hauptschulabschluss geschafft, dann nehme ich mir den gleich. Das ist ein guter Metaller, den nehme ich. Ja. Und er muss sich dann gar nicht so kümmern, um höhere Berufsabschlüsse, Schulabschlüsse noch zu erreichen. Ja.
Dann ist aber der klassische Werdegang derjenige, der die Realschule absolviert hat, einen Beruf Dachdecker aufnimmt und dann in die Berufsschule geht, um da sein theoretisches Wissen zum Dachdecker da quasi zu ergänzen. Das ist der klassische Weg.
Also der klassische Weg ist die duale Berufsschulausbildung, ganz normal. Ich bin in 12 bis 13 Blockwochen im theoretischen Unterricht in der Berufsschule. Den Rest mache ich in der Firma, die mich genommen hat als Lehrling. Das dauert im Durchschnitt 2 bis 3,5 Jahre, je nach Berufsfeld, in dem ich mich begebe. Es gibt also auch Berufsfelder, die dauern 3,5 Jahre. Die sind dann schon ein bisschen höher angesetzt, Mechatroniker oder andere. Und dann habe ich eben auch nach der dualen Ausbildung die Möglichkeit, sofort mit diesem Facharbeiter, nennen wir es jetzt mal, Lehrlingsabschluss, in die höheren Berufsschulen wieder reinzukommen und dort weiterzumachen und dann auf ein Studium hinzuarbeiten.
Gut, höhere Berufsfachschulen, Stichwort, dann ist noch gefallen, Förderberufsschule, weiß ich nicht, ob du das gesagt hast, Fachoberschule, Fachschule und was das alles ist, da gehen wir nach der Musik ein.
Bildung in Thüringen, in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Freistadt.
wir beschäftigen uns mit der Berufsschule. Dieter Gebhardt ist Berufsschullehrer in Arnstadt und wir haben jetzt so oder tasten uns in dieses Berufsschulwesen hinein. Wir haben jetzt den klassischen Weg, also Berufsvorbereitungsjahr für die ohne Schulabschluss und für die, die einen Schulabschluss haben, gibt es also die duale Ausbildung und dann gibt es noch berufliches Gymnasium. Das heißt also, die Chance für Schülerinnen und Schüler, die auf dem direkten Weg das Abitur nicht geschafft haben oder den Weg nicht gefunden haben, über das berufliche Gymnasium zur Hochschulreife zu kommen.
Also man muss unterscheiden. Es gibt dazwischen noch Mischformen, sagen wir so. Oder da haben wir zum Beispiel nach den Berufsfachschulen, die ja auf den Realschulabschluss vorbereiten und danach kann ich in die duale Ausbildung gehen, habe ich dann noch die Fachoberschule und die höhere Berufsfachschule. Das sind so Zwischenformen bis zum Gymnasium sozusagen. Die Fachoberschule, mit der erwerbe ich dann die Fachhochschulreife, aber eben nur für Fachhochschulen. Mittlerweile ist das ja kein Problem mehr. Und mit den höheren Berufsfachschulen, da mache ich sozusagen gleich eine Berufsausbildung mit, wie wollen wir es nennen, gibt zwei Möglichkeiten. Eine führt zur Fachhochschulreife und die andere führt dann eben zum Abschluss eines sogenannten Assistentenberufs. Ist sehr stark nachgefragt, weil ich kann in dieser dreijährigen Ausbildung meine Berufsausbildung abschließen und habe einen Abschluss, einen vernünftigen, und könnte dann auch weiter studieren.
Was ist ein Assistentenberuf?
Assistentenberuf sind zum Beispiel kaufmännische Assistentenberufe, Bankkaufmann oder
Assistent des Geschäftsführers.
Ja, nee, nicht ganz so. Vor allen Dingen ist es gefragt auch für die sozialen Berufsfelder, wie Krankenpfleger, Kindererziehung und solche Sachen, ja, Altenpflege und sowas. Und das macht natürlich einen großen Sprung dann für die Schüler aus. Sie sind dann schon, sage ich mal, um die 20, wenn sie fertig sind und können dann sofort sogar eine Fachhochschule besuchen, wenn sie die entsprechende Fachhochschulreife dazu erworben haben und könnten dann sogar später über die Universität gehen. Also das ist so ein Schrittaufbau. Dann haben wir noch die Fachoberschulen. Da ist die Zugangsvoraussetzung der Realschulabschluss beziehungsweise eine Berufsausbildung, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Wenn ich die habe, mache ich ein Jahr Fachoberschule oder zwei Jahre, wenn ich sie nicht habe, mit der entsprechenden Abschlussmöglichkeit den Zugang zur Fachhochschule. Und dann kommt erst das berufliche Gymnasium.
Das berufliche Gymnasium qualifiziert ja, ich muss mich jetzt mal outen, nee, will mich mal outen, ich habe selber eins besucht, führt zur allgemeinen Hochschulreife.
Ja.
Und um deine Fragestellung, Richard, mal ein bisschen zu präzisieren, das sind jetzt nicht die Leute, die auf normalen Weg das Gymnasium nicht geschafft haben oder das Abitur, sondern das sind Menschen, die sich dafür entscheiden, nicht nur allgemeinbildende Fächer, sondern ein spezielles Fach zu haben. In meinem Fall war es Elektrotechnik, Elektronik plus mein zweites damals gab es nur zwei Leistungsfächer, war Mathematik. Und am normalen Gymnasium hat man immer Mathe, Deutsch gehabt, Englisch meistens noch so. Genau, das sind einfach Leute, da gibt es aber auch ganz verschiedene. Allein in Erfurt gibt es, glaube ich, 4 oder 5 berufliche Gymnasien, je nach Fachrichtung, was die halt anbieten.
Richtig.
Das macht ihr aber auch in Arnstadt.
Das machen wir in Ilmenau, also Standort Ilmenau. Wir sind ja fusioniert. Und dort sind es vor allen Dingen die kaufmännischen Berufsfelder, die da besetzt sind.
Da kann man aber trotzdem hinterher Sport studieren oder was auch immer man möchte.
Alles Mögliche, was man möchte, kann man dann studieren. Das ergibt dann die Endprüfung zu dem allgemeinen Hochschulreife.
Genau. Das Interessante ist ja, man kann ja auch im Kurssystem Kurse abwählen, das können die an den allgemeinen Gymnasien auch, zum Beispiel Bio abwählen und hinterher Bio studieren.
Ja, das geht.
Das geht. Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage, aber es geht.
Dieter, vielleicht einen Blick auf die Berufsschullehrersituation. Da gibt es ja auch nach wie vor Diskussionen in der Öffentlichkeit. Es gibt also die lange Diskussion um Seiteneinsteiger, die da entweder Fuß fassen oder nicht kommen oder nicht Fuß fassen. Wie ist die Personalsituation hier in Thüringen, wenn du da einen Blick drüber hast? Oder sag's einfach so aus deiner Region.
Also wir hatten in der Vergangenheit Überhang, muss man einfach so sagen. Man wusste teilweise nicht, wie man vor allen Dingen bestimmte Berufsgruppen, Berufsfelder besetzen sollte, weil sie überdimensioniert waren. Mittlerweile haben wir Mangel in vielen Berufsfeldrichtungen und vor allen Dingen auch im fachpraktischen Bereich. Und deshalb sind die Seiteneinsteiger auch so wichtig. Denn der normale, wir haben ja einen Vollzeitbereich, der muss mit Fachpraxislehrern besetzt werden, also Berufsfachschule, BVJ und so weiter. Und dort fehlen dann die Seiteneinsteiger mit Sicherheit. Also das Ministerium wird in Zukunft nicht darauf verzichten können.
Und ich frage mal kurz nach, Fachpraxislehrer sind Lehrer, die sozusagen das berufsspezifische Fach lehren und nicht das Allgemeinbildende.
Richtig.
Weil bei euch gibt es ja auch allgemeinbildende Lehrer, die Deutsch, Mathe, Englisch unterrichten.
So ist es. Aber die Fachpraxislehrer, die haben keine bodenständige Lehrerausbildung. Mhm. Die haben kein zweites Staatsexamen.
Die sind Tischler, Klempner und sowas. Ja.
Also die haben einen Meisterabschluss meistens, beziehungsweise haben noch einen universitären Abschluss in erstes Staatsexamen und kommen dann mit einem Fach rein. Die werden wir in Zukunft brauchen. Deswegen gibt es ja die neue Nachqualifizierungsverordnung vom Ministerium. Da kommen sie nicht drum herum, denn die jetzt ausgebildeten Bewerber reichen einfach nicht aus.
Mhm. Wobei ihr ja im Berufsschulbereich schon lange Seiteneinsteiger nehmt.
Wir haben schon von Anfang an Seiteneinsteiger.
Mhm. Also weil das Grundproblem ist ja, es gibt, weiß ich nicht, 300-400 Berufsbilder. Mhm. Kein Bundesland bildet alle aus, logischerweise.
Ja, richtig. Mhm. Das Problem ist, diese Fachpraxislehrer, die werden ja bodenständig nicht ausgebildet. Die gibt's eigentlich nicht. Deswegen muss ich auf Seiteneinsteiger zurückgreifen. Ja. Geht gar nicht anders. Es gibt zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg gibt's diese Ausbildung allerdings. Mhm. Bloß die werden dann natürlich auch höher eingruppiert und besser bezahlt und so weiter und so fort. Das ist eins der Hauptprobleme, die wir haben, dass die Seiteneinsteiger trotz der sehr guten Arbeit, die sie leisten, schlechter bezahlt werden als ein Lehrer. Was man ja verstehen kann, wegen der universitären fehlenden Ausbildung. Aber mittlerweile denke ich mir manchmal, wenn die 8 Jahre ordentlich gearbeitet haben, warum sollen die dann nicht mal eine Stufe höher springen?
Das Finanzministerium hat eigentlich kein Interesse, dort einen Ausbildungsgang zu installieren, weil der kostet schon mal richtig Geld und hinterher kostet es mehr Geld, weil die höher eingruppiert sind.
So ist es. Sind sie nicht interessiert.
Also es geht nur ums Geld.
Wie immer.
Okay. Dieter, vielen Dank für die Informationen. Ich denke, wir müssen da nochmal nachlegen. Irgendwann, wenn wir vielleicht mit konkreten Ergebnissen aus Berufsschulen nochmal hier das Thema auflegen. Erstmal danke, dass du da warst und viel Erfolg für dich im Beruf.
Gerne. Danke euch.
Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Und eine Nachricht möchte ich noch nachschieben. Gestern gab es diese Mitteilung. Der Thüringer Bildungsminister Helmut Holter und der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig, haben in Erfurt die bundesweite Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt vorgestellt. Zitat: Noch immer ist sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche viel zu oft ein Tabuthema. Umso wichtiger ist es, öffentlich darüber zu reden. Je früher wir erste Anzeichen erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen, umso schneller kann betroffenen Kindern geholfen werden. Unsere Schulen nehmen dabei eine wichtige Schlüsselfunktion ein. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dort entsprechende Schutzkonzepte zu etablieren. Thüringen ist das erste ostdeutsche Bundesland, das diese Initiative startet. Das zeigt, wie ernst wir das Thema nehmen. Zitat Ende, erklärte dazu Thüringens Kultusminister Helmut Holter. Die Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt bietet den Schulen Handlungsempfehlungen und fachliche Unterstützung für Präventionsangebote im schulischen Alltag sowie für den Umgang mit betroffenen Kindern und Jugendlichen. Zudem soll sie Schulen ermutigen, eigene Konzepte für Schutz und Hilfe zu entwickeln. Dies soll dazu beitragen, Unsicherheiten bei Schulleitungen, Lehrkräften und anderen schulischen Beschäftigten im Umgang mit dem Thema sexuelle Gewalt abzubauen. Die Präventionsinitiative sowie die dazugehörigen Informationsmaterialien werden ab März den Thüringer Schulen vorgestellt und verteilt. Soweit diese Information und wir machen weiter mit Musik bzw. schließen unsere Sendung mit einem Titel Secret. Das war Bildung in Thüringen für heute. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal und hoffen, dass Sie eine schöne Zeit haben. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Tschüss.